Liebe Freunde vom Tarastro-Kanal, jeder ist anders und mich erreichte eine Geschichte, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte und sie ist eine längere Geschichte. Also machen Sie sich darauf gefasst, dass wir hier ein bisschen länger verweilen werden. Ich möchte die Geschichte wirklich vorlesen und auch tatsächlich einfach nur ohne viel Kommentar die Karten dazu legen. Schauen wir mal, ob Sie das einmal inspiriert. Und wir sollen sehen, goede morgen, goede avond, wanneer u ook deze video mag kijken. Het gaat om een verhaal. Sonja uit Nederland heeft mij een zelf meegemaakt verhaal gestuurd. En het is iets om diep naar binnen te duiken. Even iets anders op deze kanaal. Om even te filosoferen, misschien even heel rustig 1-2 keer te beluisteren en na te denken. Herzlich willkommen und keine Sorge, ich werde das Video nicht in der niederländischen Sprache weiterführen, damit ich habe keine Ahnung, wie viele niederländische sprechende Zuschauer ich habe, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und dieser Kanal ist schön gewachsen und ist vielleicht jetzt auch aus seiner Jugendzeit herausgewachsen und wir schauen mal, wie viele Möglichkeiten wir in Zukunft haben, um diesem Kanal seine Reife zu geben. Wenn es denn so sein soll, wird er reifen und wird Menschen helfen, in dieser Zeit sich zurechtzufinden. Und das ist auch ein Thema dieser Geschichte, die ich Ihnen wirklich in ihrer Gänze vorlesen möchte. Und dann werde ich es wohl auch noch unkommentiert ein paar Karten legen. Es ist keine Katastrophengeschichte. Also Sie können jetzt ausstellen, wenn Sie denken, jetzt wird was ganz Spannendes, was Gruseliges kommen, was Horrormäßiges, was einem die Haut von den Knochen zieht. Vergessen Sie es. Es ist etwas, was in die Tiefe geht und wir haben bestimmte Menschen, die das gut finden und andere Menschen, die haben jetzt schon ausgestellt. Und das ist alles völlig in Ordnung. Ich denke, wir sollten uns endgültig verabschieden von der These, dass das eine gut ist und das andere ist weniger gut. Es sei denn, es geht um Mord und Totschlag. Aber, glaube ich, darüber muss man, auf diese Ebene möchte ich mich auch nicht begeben. Das ist etwas, was wir jeden Tag erleben. Ob in der Fiktion, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch wirklich sehr viel, was absolut nicht den Tatsachen entspricht, weil einfach die Technik uns das vorgaukelt. Oder ob es nun wirklich ist. Auch das. Die Technik kann uns auch Dinge verbergen, die an der anderen Seite wirklich vor unseren Augen stattfinden. Indem man nur den Menschen recht viel und recht oft und recht lange Lügen erzählt, dann glauben sie es. Sonja aus den Niederlanden hat mir vor ein paar Tagen eine E-Mail zukommen lassen. Sie wollte etwas teilen. Sie schreibt Geschichten in zwei Sprachen und in Niederländisch und in Deutsch. Und ich glaube, ja, sie lebt in den Niederlanden. Von der Telefonnummer her habe ich es gesehen. Und sie erzählt eine persönliche Geschichte, die sie inspiriert hat, zu schreiben in der 9. Rauhnacht. Nun ist das schon eine Weile her und wir wissen, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich denke, es ist aber lohnenswert, auch nochmal zurückzugehen und öfter auch mal zurückzugehen. Es gibt Menschen unter uns, die sind dem Tierkreiszeichen Krebs zugehörig. Und von denen ist bekannt, beziehungsweise wenn sie selbst betroffen sind, ich wollte nicht sagen, mein Beileid. Krebse sind halt sehr sensibel. Ne? Also das ist kein Fluch, es ist ein Segen. Jedes Tierkreiszeichen ist ein Segen. Aber die Krebse schauen gerne zurück. Und ob sie es nun gerne tun, sie glauben oft, dass sie es gerne tun. In Wirklichkeit ist es in 9 von 10 Fällen ein Akt der Sicherheit, der Sicherung. Und wir dürfen und sollen auch immer mal abgleichen mit dem, was wir schon erlebt haben. Da gibt es auch im Tarot einige Karten dafür, die man anwenden kann und sagen kann, wenn die Karte kommt, sollte ich mal in mich gehen und zurückschauen. Ich möchte Ihnen diese Geschichte jetzt vorlesen. Mir ist es das wert, Und schauen Sie mal, ob Sie so lange mitmachen wollen. Und dann ist es ja kein Problem. Dann gibt es auch wieder andere Videos, die sich dann vielleicht für Sie mehr lohnen. Aber mir hat die Geschichte nicht nur gefallen, mich hat sie zum Nachdenken angeregt, zum Nachsinnen. Und ich bin da auch noch lange nicht durch. Es ist doch einige Minuten lang, dass ich das vorlesen werde. Und wir können dann gemeinsam, ich möchte es einfach vorlesen, wir können dann gemeinsam vielleicht auch diskutieren, wir können darüber sinnieren und Sie können sich austauschen. Und nebenbei bemerkt, es ist jetzt Anfang März und wir haben Krankheit in unserer Arbeitsgruppe gehabt. Ich war selbst krank. Unsere Alexandra ist jetzt krank und ziemlich stark krank. Also ich bitte Sie, wenn Sie die Gelegenheit haben, an sie zu denken und ihr alles Gute zu wünschen. Sie fehlt vorne und hinten. E-Mails bleiben liegen, weil keiner von uns anderen das in der Lage ist, so zu machen und sie dann nicht und ihr System auch nicht durcheinander zu bringen. Und so sind halt Abhängigkeiten, die das Leben mit sich bringt. Und ich denke, wir kommen da drüber weg, aber nur, dass Sie auch mal Bescheid wissen. Ich möchte Ihnen diese Geschichte jetzt vorlesen und dann schauen wir mal, was wir mit den Karten dann noch tun. Ja, einen Moment. So, dann beginne ich und Sonja schreibt nur ganz kurz, in meinem Dokument geht es um eine Erzählung in Nederlands, ein Erfahrungsverhal, also ein Erfahrungsbericht. In der Erzählung geht es um den Hunger nach geistiger und seelischer Nahrung. Inspiriert wurde ich, während ich das Video zur neunten Rauhnacht sah und schreibe. Ich schreibe ein Erfahrungsverhal, also Erfahrungsberichte, in Deutsch und Niederländisch. Da ich Menschen, die so wie ich sogenannte Schicksalsschläge durchlebt haben, einen Lichtblick geben möchte. So, und dann geht es los. Diese Geschichte heißt Hunger. Die Feiertage sind seit Wochen vorbei, doch erst jetzt komme ich dazu, mich diesem lebenswichtigen Thema zu widmen. Es fiel mir am 2. Januar 26 neuntes Rauhnacht-Video nicht bloß vor die Füße, sondern landete bildlich gesprochen direkt auf meinem Essen. Ich schaute mir ein Video von H.L., das soll ich wohl dann sein, an. Er interpretiert dort nicht nur seine Tarotlegung, sondern teilt auch seine Sicht auf aktuelle Geschehnisse oder Anfragen. Was mich bei ihm, wie auch bei einigen anderen, besonders anspricht, ist die geistig-spirituelle Perspektive und die Fähigkeit, den Überblick zu behalten. Ich mag es, wenn Menschen versuchen, Themen von allen Seiten zu beleuchten. Punkt. So wurde ich in den vergangenen Wochen auch des Öfteren durch die Sichtweisen meiner Töchter belehrt. Also vielen herzlichen Dank. Das habe ich jetzt nun gar nicht gelesen, aber ich finde es trotzdem zur Erzählung zugehörig. Deswegen lese ich einfach weiter. Rückblick zum Hauthunger. Das unsagbare Bedürfnis nach Berührung. Ich saß vor dem kleinen Bildschirm und stopfte ungesundes Zeug in mich hinein, als ich plötzlich eine innere Stimme hörte. Die Menschen verhungern, aber nicht an dem, was man über den Mund aufnimmt, sondern an einem Mangel an seelischer und geistiger Nahrung. Mir kamen die Tränen, weil es so wahr ist. Es wird gesagt, dass Essen das Stillen von existenziellem Hunger ist. Ich fragte mich, ob das Stillen des Mangels an seelischer oder geistiger Nahrung nicht auch existenziell ist. Leider erkannte ich mich darin selbst wieder. Ich musste an meine erste Erzählung denken, Hauthunger, das unsagbare Bedürfnis nach Berührung. Darin beschreibe ich das Bedürfnis nach Nähe, als eine Art Paradoxon, da Berührungen in der Zeit nach 2012 oftmals schmerzhaft waren. Gleichzeitig geht es auch um die Berührung auf Seelenebene, darum wirklich gesehen und gehört zu werden. Das Erkennen und Verinnerlichen. Ich erkannte meine unbewusste Suche nach echter Erfüllung. Vor meinem inneren Auge lief eine Art Kurzfilm ab, der mir zeigte, wie unachtsam wir oft mit Fernsehen, Smartphones oder Computern umgehen. Meist geht es nur noch um reinen Konsum. Wir nutzen diese Kulisse, um uns erfüllt zu erfahren, uns abzulenken oder um uns selbst nicht spüren zu müssen. Die Balance und die Sorgfalt dafür, was wir in uns aufnehmen, sind größtenteils verloren gegangen. Ich sah meine eigene Suche nach Verbindung zu Menschen, die nicht nur an der Oberfläche leben, und musste erkennen, auf diesem Weg habe auch ich nur konsumiert. Bloß auf eine andere Art. Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, damit es meine ganz persönliche Erzählung bleibt. Ich möchte, dass Menschen sich darin wiedererkennen, aber auch sich aber nicht angegriffen fühlen. Das ist eine Herausforderung, weil dieses Thema einen so riesigen Teil unseres aktuellen Lebens einnimmt und eben nicht nur mich betrifft, sondern die meisten. Ich erinnere mich an ein Foto, welches bei einem Besuch in unserem damaligen Haus aufgenommen wurde. Ich saß zwischen meinem damaligen Ehemann und meiner Mutter. Beide hatten ihren Arm um mich gelegt. Des Weiteren saßen mein Bruder und seine Ehefrau daneben. Jetzt in der Erinnerung ist es ein absolut schreckliches Bild, weil es den damaligen Hunger genau zeigte. Ich saß nicht aufrecht, sondern regelrecht eingekauert. Ich war nicht bei mir und stand nicht in meiner Kraft und nicht im Leben. Jetzt, wo ich meinen Geist nähere, meine Sichtweise erweitere und mich mit anderen Menschen austausche, lerne und mich auch immer öfter bestätigt erfahre, hat sich meine Körperhaltung wieder verändert. Das bewirkt das angereicherte Wissen, das ich verinnerlicht habe. In den Niederlanden sagt man so schön indalen. Also etwas setzt sich, ja? Etwas geht in die Tiefe. Dann kommt der nächste Abschnitt. Angelerntes Verhalten. Vor 2012 war ich eine berufstätige Ehefrau und Mutter mit 3 kleinen Kindern, einem Hund, einem großen Haus und Garten. Damals spielten das Internet und digitale Geräte noch keine so dominante Rolle wie heute. Nichtsdestotrotz nutzte ich auch das Fernsehen. Entweder als Hintergrundgeräusch oder gezielt zum Anschauen. Natürlich setzte ich die Kinder auch mal vor den Fernseher, um einen Moment Ruhe zu haben, ungestört die Hausarbeit zu erledigen oder zur bloßen Ablenkung. Ich kenne nur sehr wenige Erwachsene, die das nicht getan haben. Ich möchte das Fernsehen und andere Medien nicht verurteilen. Ich erkenne nur, dass unser Konsum ein angelerntes Verhalten ist und leider oft eine unbewusste Kompensation für etwas, das uns im Leben fehlt. Nicht gesättigt sein. Ich sah mir das Tarot an und stopfte dabei wahllos etwas in mich hinein. Etwas, das mich für den Moment ruhig stellte, befriedigte und ablenkte. Doch all das sollte nicht nur füllen, nicht nähren. Ich sah Menschen vor meinem inneren Auge, solche mit sehr fülliger Statur oder das komplette Gegenteil. Es machte mich traurig, denn dieses Nicht-Gesättigt-Sein war bei beiden Körpertypen gleichermaßen vorhanden, auch wenn man es von außen nicht immer erkennt. Seit einigen Monaten konnte ich es auch in mir selbst nicht mehr richtig fühlen. Was ist das? Ist es wirklich ein Verhungern oder ständiges Erleben von Ungesättigtheit? Eines ist sicher, es hat nichts mit dem physischen Körper zu tun. Es sind mein Geist und meine Seele, die genährt werden wollen. Ich habe recherchiert, welche Symptome der Körper als Sprache der Seele äußert. In der Fachwelt finden sich dazu klare Beschreibungen für diesen Zustand, nämlich innere Leere und Rastlosigkeit, ein ständiges Suchen, ohne jemals anzukommen. Emotionslosigkeit oder Reizbarkeit. Man fühlt sich ausgebrannt und verliert das Mitgefühl für sich und andere. Sinnverlust. Das Leben fühlt sich wie ein mechanisches Funktionieren an, ohne echte Freude oder Leidenschaft. Ein Wendepunkt. Erst nachdem ich von heute auf morgen aus gesundheitlichen Gründen ein völlig anderes Leben führen musste, nach dem letzten Umzug, während der sogenannten C-Zeit und nach der Scheidung sowie der räumlichen Trennung von meinen Kindern, wurde mir immer deutlicher, wie sehr ich mich bereits seit 2012 nach geistiger und seelischer Nahrung sehnte. Wie ich es jetzt sehe, ging es darum, meinen inneren Kern, meine Essenz wieder zu spüren. Alle meine 5 Sinne waren so massiv überreizt, dass ich Informationen jeglicher Art entweder nicht mehr verarbeiten konnte oder die heftigste körperliche Reaktion auslöste. Zu den Einzelheiten und Spätfolgen dieser Reizüberflutung ist bereits meine erste Geschichte Sonja Cavernom im Stammhirn veröffentlicht worden. Also ist ein Phänomen, was passiert bei Reizüberflutung. Diese Reizüberflutung sorgte auch dafür, dass ich von Informationen bzw. Reizen so gut wie ich konnte fernhielt, um nicht krank zu werden, mit dem Resultat, dass meine Welt kleiner wurde und ich mich weder gesättigt noch im Frieden, sondern sinnlos und leer erfahren hatte. In der C-Zeit kam ein Wendepunkt. Durch Online-Angebote, die ich doch wieder wahrnehmen konnte, kam ich immer öfter mit Menschen in Kontakt, die sich mit der Schumann-Frequenz beschäftigt. Meine Entwicklung im wahrsten Wortsinne, die Begegnung mit Menschen, die sich reflektieren und den tiefen Sinn des Lebens sowie ihres Seins ergründen und verstehen möchten, aktivierten mich immer mehr. Das Aktivieren ist für mich das Resultat der richtigen geistigen und seelischen Nahrung. Nichtsdestotrotz kehrte ich immer wieder in diese Phasen des Nicht-Genährtseins zurück. So wie in einigen Monaten des Jahres 2025, wobei dies auch organisch bedingt ist und sicherlich meiner Körpersprache entspricht. Meine Schulzeit. Kürzlich hörte ich Jugendliche darüber sprechen, dass es seit dem Wechsel auf die weiterführende Schule kaum noch echtes Lernen geht, sondern nur noch um das Auswendiglernen für gute Noten. Es geht nur noch darum, Wissen aufzusaugen, das sie später weder anwenden noch behalten würden. Ich erinnerte mich an meine eigene Schulzeit, die ich ganz ähnlich erlebt hatte. Obwohl ich damals wirklich lernen und verstehen wollte. Das würde bedeuten, dass wir schon früh mit einer Form von Geistesnahrung gefüttert werden, die uns nicht aktiviert, sondern nur belastet hat. Wir füllen unseren Verstand mit Totenwissen, während Geist und Seele leer ausgehen. Schon am Ende der Grundschule hörte ich Sätze wie »Jetzt beginnt der Ernst des Lebens« oder »Das Leben ist kein Wunschkonzert«. Mit anderen Worten, bleib bloß nicht stehen, sei ruhig, rastlos, die Konkurrenz ist groß. Träume und Wünsche werden als Hirngespinste abgetan. Das Fühlen. Um zum eigenen Kern, zur Essenz und zur inneren Erfüllung zu finden, ist es jedoch wichtig, wieder fühlen zu lernen. Stillstehen, sich selbst begegnen mit allem, was da ist. Nicht mehr ablenken, befriedigen, weglaufen, kompensieren, betäuben. Punkt, Punkt, Punkt. Doch genau das wird nicht gelehrt. Vermutlich, weil diese Begegnung mit sich selbst wehtun könnte. Demnach hatte auch ich irgendwann verlernt zu fühlen. Fühlen, wie geht das eigentlich? Zum Fühlen gehört es, sowohl das Schöne als auch das Traurige zu erfahren. Das eine existiert nicht ohne das andere. Alles darf gefühlt werden. Zitat, Fühlen ist die Fähigkeit der Seele, Wahrheit und Resonanz zu ertasten. So könnte man sagen, die Seele weiß genau, was gute geistige Nahrung ist und was schlechte Nahrung ist. Das, was stimmig ist, bezeichnet man als Resonieren, in Resonanz gehen. Die Resonanz wird auch als Kompass der Seele bezeichnet. Wenn ich etwas lese, höre oder erlebe, fühle ich mir in mir eine innere Weite oder eine Enge. Die Weite bedeutet, das nährt mich, das ist wahr für mich. Hingegen bedeutet die Enge, das ist tote Nahrung, eine Unwahrheit oder Lüge. Seit mir das Fühlen wieder gelingt, spüre ich auch intuitiv, welche geistige oder und seelische Nahrung gerade richtig und wichtig für mich ist. Ich habe begriffen, dass in mir selbst das Wichtige ist, dass ich mir selbst das Wichtigste bin. Entschuldigung. Dass ich mir selbst genug sein darf. Ich muss mich nicht mehr abfüllen, um mich künstlich gesättigt, befriedigt oder belohnt zu fühlen. Stattdessen beginne ich heute mein Leben mit dem zu nähren, was mich wirklich aktiviert oder was ich in der Stille des Genusses als Erfüllung empfinde. Ich fühle mittlerweile immer besser, ob mich etwas zum Selberdenken anregt und mich wahrhaft stimuliert oder ob es eine Form von Bevormundung ist, die mich lediglich abfüllen und eine passive Haltung drängen will. An dich. Ich frage mich beim Schreiben, geht es dir ähnlich? Erkennst du dich in dieser Suche nach echter Sättigung ein Stück selbst wieder? Hast auch du Momente erlebt, in denen du dich gefüllt und nicht genährt gefühlt hast und spürst du den Wunsch, wieder zu deiner eigenen Essenz zurückzufinden und dich mit dir selbst in deinem Zuhause verbunden zu fühlen? Wahre Sättigung schenkt Energie, statt sie durch schwere, tote Nahrung zu rauben. Den Hunger, den ich erfahren hatte und nur noch sehr selten erfahre, ist eine Art Mangel, der gestillt werden will. Dieser Mangel will gestillt werden, aber womit? Wenn man nicht weiß, womit, wird es zu einer Form von Kompensation, das Bedürfnis, der innere Aufschrei, endlich still ist. Letztlich geht es dabei auch um die Lebensenergie. Denn viele, die sich zwar oberflächlich gesättigt fühlen, nicht mich eingeschlossen, sind dennoch oft ausgelaugt auf der Suche und empfinden eine Art von Nicht-Ankommen. Ist denn geistige Nahrung auch wichtig für den Erhalt der Lebensenergie? Blicke ich auf die vergangenen Jahre zurück, in denen ich kein Teil der Gesellschaft mehr sein konnte und mich weitestgehend so gut ich konnte von Reizen ferngehalten habe, kann ich sagen, dass die geistige Nahrung für mich essentiell ist. Sie stärkt die Lebensenergie, die Lebenslust, den Mut, die Hoffnung, das innere Wachstum, die Weitsicht, die Selbstreflexion und das, was für mich so wichtig ist. Sie bringt mich auch zu meinem inneren Kern, in mein Zuhause. Durch die geistige Nahrung kann der Weg nach Hause aktiviert werden. Man lernt Geduld, Balance, Selbstverantwortung und so vieles mehr. Nach der Trennung wurde ich in eine Achterbahn der Emotionen und Gefühle geschleudert im wahrsten Wortsinne. In dieser Zeit half mir die geistige Nahrung, die mich emotional trug und durch die ich immer stärker wurde. Dieses Thema ist so groß und kann sehr schwer werden. Es bezieht alle meine Lebensbereiche mit ein. Meine Vergangenheit und Erinnerungen, die Gegenwart, meine Rolle als Mutter, Tochter und als Familienmitglied, als vitale oder eingeschränkte Frau, mein Umfeld, die Gesellschaft und, wer weiß, vielleicht sogar die ganze Menschheit. Ich sehe die Menschen hinter ihren Telefonen, wie sie sich immer mehr von sich selbst entfernen. Und doch bringen diese kleinen digitalen Produkte auch etwas mit sich, das ein Vorteil sein kann. Ich höre so oft die heutigen sogenannten Erwachsenen über die Jugend von heute schimpfen und klagen, weil sie angeblich ein einfaches Leben hätten und immer nur vor dem Ding, in Klammern Smartphone, säßen. Vor dem Ding, in Klammern Smartphone, säßen. Bei all dem darf man sich jedoch erst einmal in die eigene Nase fassen, denn wir Erwachsenen haben die Jugend und die Kinder damit gefüttert und gesättigt. Die meisten niederländischen Schulen sind digital. Vielleicht, weil den Erwachsenen die Weisheit fehlte, um sich dagegen einzusetzen. Die Industrialisierung hat sicherlich einiges Gute gebracht. Aber in einer auf Leistung und Konsum programmierten Gesellschaft wurde uns das Fühlen, die Balance der Dinge und vielleicht sogar das echte Leben abtrainiert. Seit Ende 2020 versuche ich mich immer mehr in der Spiritualität. Ich versuche, verschiedene Bereiche zu beleuchten und auch hier erkenne ich sehr oft das gleiche Muster, Kulissenkonsum. Davon will ich mich gar nicht ausschließen, denn auch ich tue das. Der Mikrokosmos des Menschen. Nun bin ich auf meinem Weg nach Hause, auf meiner Pilgerreise und ich erkenne, wie groß meine Suche, meine Sehnsucht war, endlich geistig genährt zu sein, damit der innere Ruf endlich still ist. So kommt mir wieder mein Lieblingsgedicht in den Sinn. Friedrich Schiller, des Menschen Taten und Gedanken wisst, sind nicht wie Meere, meeresblind bewegte Wellen. Die innere Welt, sein Mikrokosmos ist, der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Das Gedicht begleitet mich schon so lange, es spricht auch hier zu mir und regt mich zum Fragen an. Übrigens war ich seit der weiterführenden Schule in den Klassen als diejenige bekannt, die so oft den Finger zum Fragen hob, dass die Lehrer und Dozenten schon mit den Augen rollten. Warum fühle ich mich so leer und im geistigen Mangel? Warum habe ich so lange versucht, meinen seelischen Hunger mit Dingen zu stillen, die mich zwar füllen, aber niemals nähren konnten? Warum habe ich zugelassen, dass die Aussagen von Ernst des Lebens und dem Wunschkonzert lauter wurden als der leise Ruf meiner Seele? Warum war die Angst vor der eigenen Stille und dem Schmerz des Fühlens so groß, dass ich mich lieber im Außen abgelenkt habe? Warum haben wir als Menschen nicht mehr die Tiefe und Weitsicht zu erkennen, wie wertvoll geistige Nahrung ist? Warum und wann ist es dazu gekommen? Seit wann suche ich die Erfüllung in flimmernden Bildschirmen? Und was kann mir im Hier und Jetzt helfen, um den Hunger mit Erfüllung zu stillen? Erkennst du dich in diesen Fragen? Geerbter Hunger, die Ahnen und das Schweigen. Ein Aspekt, der mir immer bewusster wird, ist, dass mein Hunger nicht nur mein eigener ist. Er hat Wurzeln, die weit zurückreichen. Seitdem ich mich mit meiner Heilung in der Tiefe beschäftige, wirke ich auch für meine Ahnen. Das wird Ahnenarbeit genannt, wobei es für mich keine Arbeit, sondern eher eine Ehre ist. So ist es mir möglich, aus Sicht einer Altenpflegerin und aus der Perspektive der Ahnenarbeit diesen Hunger oder Mangel generationsübergreifend zu beleuchten. Auch hierzu passt mein Lieblingsgedicht von Schiller. Die Wurzel meines Themas liegt so tief, dass man aus diesem Wissen heraus aufhören kann, Eltern, Großeltern, ältere Menschen, Familienangehörige oder Nachbarn für ihre Angst vor dem Mangel zu verurteilen. Gedanklich braucht man nur in deren Geschichte einzutauchen. Diese war oft geprägt von Großfamilien mit autoritärer Erziehung, vielen Entbehrungen, Unterschieden in der Wertigkeit der Geschlechter und Rivalitäten. Hinzu kommt das Schicksal, ein Kriegskind gewesen zu sein oder das Kind von Kriegskindern. Ihnen wurde der Hunger nach Liebe, nach geistiger Nahrung und nach existenzieller körperlicher Nahrung in die Zellen geschrieben und an die folgenden Generationen weitervererbt. Ich war mir dessen auf diese Weise früher nicht bewusst. Erst seit ich anders und tiefer sehe, kann ich besser verstehen und lösen. Das Lösen geschieht unter anderem mit Hilfe von wundervollen medialen Coaches und Freunden, die in der Lage sind, in die Zeitlinien zu schauen oder so, wie ich es versuche, mit meinen medialen Fähigkeiten diese Themen in ihren verschiedenen Ebenen und Facetten umzuschreiben, wie das Umschreiben von Softwareprogrammen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die ich anwende. In ihrer Welt bedeutete Leben meist Überleben, den Schmerz wegzudrücken, zu funktionieren und das zu nehmen, was da war, auch wenn es die Seele nicht nährte. Wenn ich sie heute verzweifelt versuche, alles festzuhalten, oder wenn sie eine Leere in uns füllen können, dann nicht, weil sie böse, unzufrieden oder ungeduldig sind, sondern weil sie die Leere selbst spüren. Sie konnten uns die seelische Nahrung oft nicht geben, weil sie selbst im Überlebensmodus feststeckten. Indem ich das erkenne, kann ich die Gedanken und des Unverständnisses loslassen. Ich verstehe nun, dass ich diejenige in der Ahnenlinie sein darf, die diesen Kreislauf des Nicht-Genährtseins unterbricht. Ich heile meinen Hunger auch für sie mit, indem ich meine Wahrhaftigkeit und das Fühlen lebe. Ich versuche mich zu befreien, wie es meine liebe Freundin so genannt hat, gesagt, so gerne sagt, um den Hunger und den Mangel als Teil der Vergangenheit zu sehen und ohne ihn in die Zukunft zu tragen. Kultur als Anker für geistige Nahrung. Rückblick auf die letzten 25 Jahre. Durch einige viele Umzüge, Orts- und Länderwechsel, als ich nach dem dritten Kind wieder berufstätig werden musste und spätestens nach der Operation im Stammhirn wurde es immer schwieriger für mich, die Kultur, in der ich geboren wurde und darin ca. 25 Jahre gelebt hatte, zu leben. Wenn man ständig das Umfeld wechselt, habe ich mich irgendwann auch angepasst. Das war unter den Umständen irgendwann für mich das Einfachste. Jetzt ist es ein Teil meines Denkprozesses, weil ich so viel Kultur verloren gehen sehe. Manchmal denke ich, wir sind abgestumpft, weil es so wenige sind, die sich darüber sorgen. Die Kultur ist wichtig für unsere Identität. Sie kann uns Halt geben und sicherlich auch geistige Nahrung sein. Aus der Gegend, aus der ich stamme, wurde in meiner Kindheit viel Plattdeutsch gesprochen. Das höre ich so gut wie gar nicht mehr. Selber bin ich auch nicht damit aufgewachsen. Warum wurde das losgelassen und nicht mehr weitergetragen? Mit dem Dialekt in der Sprache gibt es gleich eine andere Schwingung. Diese Schwingung bringt das Gefühl von Zuhause und Klarheit. Bräuche und altes Wissen werden in vielen anderen Kulturen als das A und O betrachtet, weil man sich an ihnen orientieren kann. Durch die Umzüge entstand immer wieder ein Neuanfang. Da konnte ich mir beim Nachhausekommen in mein Elternhaus die Kultur das Gefühl geben, dort verwurzelt zu sein. Ein Gefühl, das Stabilität geben kann, wenn um einen herum nichts stabil ist. Für unsere Ahnen war ihre Kultur eine essentielle Nahrung und ein Anker in ihrem Leben. Die Kultur des alten Wissens ist, wenn man sich dafür öffnet, aus meiner Sicht nährender in den Inhalten. Sie regt mich zum Denken an und sie fördert auch mein Gedächtnis. Ich werde sogar aktiviert, indem ich Erzähltes miteinander verbinde und dabei dieser berühmte Aha-Effekt entsteht. Der Erkenntnismoment mit meiner Psyche und meinem Geist bewirkt, ist einfach großartig. Es ist wie eine Belohnung und man weitet sich innerlich. Der Geist weitet sich für die Weitsicht. Wie bewusst bist du dir deiner Kultur? Fragt sie. Geist und die Natur. Der Geist weitet sich auch. Wenn man in die Natur geht, sich mit Tieren umgibt, für sie sorgt und von ihnen lernt, wie man bedingungslos gibt und vor allem empfängt. In ihrer Gegenwart gibt es keine Masken. Ein Tier spiegelt mir meine eigene Existenz wieder, ohne zu urteilen. Wie ich bereits geschrieben hatte, die Weite in Klammern, was wahrhaftig ist, nährt mich und die Enge, in Klammern, was unwahr ist, füllt mich nur. Eben diese Weite, das Erweitern und Atmen können, kann man in der Natur erleben. Natürlich benötigt es für das Fühlen und das Erkennen, das bedingungslose Empfangen, das absolute Einverständnis. Ich erinnere mich, wie ich darum gekämpft hatte, nach dem Uniklinikaufenthalt meine Reha-Zeit nicht in einem ebenso kahlen Gebäude mit wenig Natur in einem Stadtviertel verbringen zu müssen. Letztlich war es mir gelungen, in der Nähe meiner Familie in einer Reha umgeben von Natur revalidieren zu können. einige Jahre später mussten wir in eine Eigentumswohnung im Dorf umziehen, nachdem wir zuvor eine Mietwohnung im Wald bewohnt hatten. Meinen Kindern und mir fiel es sehr schwer, diese Natur nicht mehr um uns herum zu haben, die uns ein Gefühl von zu Hause gab. Um noch einmal einen weiteren Bogen zu spannen, ging ich einer Frage nach, die mir während des Schreibens kam. Ist ein Teil der geistigen Nahrung auch die Wahrhaftigkeit? In verschiedensten nicht westlich geprägten Traditionen ist die Wahrhaftigkeit eng mit der geistigen Nahrung verbunden. Sie wird als das Fundament für ein authentisches, bewusstes Leben angesehen. Selbstgespräch. Die Art und Weise, wie ich mir geistige und seelische Nahrung zuführe, wird vielleicht Unverständnis von Unwissen belächelt und abgewertet, doch ich kann mir absolut mit absoluter Überzeugung sagen, dass mich dies so weit gebracht hat, wie es viele für nicht möglich hielten. Denn vor Jahren sollte ich noch akzeptieren, dass sich nichts mehr zum Positiven ändern würde. Als ich anfing, den momentanen Zustand anzunehmen, hielt ich mir die Tür für Entwicklung offen. Als ich anfing, aus dem Müssen ein Dürfen zu machen, wurde ich milder zu mir selbst und ließ mich nicht mehr unter Druck setzen. Wie du lesen kannst, geht es hier darum, wie man mit sich selber spricht. Es geht um die Qualität des inneren Dialogs, der direkt das emotionale Befinden beeinflusst. Mit anderen Worten, je ehrlicher und besser man mit und über sich spricht, desto mehr beeinflusst dies, wie man am nächsten Tage gestimmt ist. Die Schönheit der Sprache im Ausdruck und die eigene Kultur. Ich liebe die Sprache und ich liebe es zu kommunizieren, Frequenzen austauschen und mit Menschen zu unterhalten. Früher war ich diejenige, die am meisten zugehört hat, und heute finde ich von mir, dass ich viel rede. Ich habe bestimmt viel zu sagen. Smiley. Nach der Stammhirnblutung fiel mir das Denken immer schwer. Durch die Kommunikation mit immer den gleichen Menschen, mit denselben Sichtweisen, konnte ich mich auch nicht weiter fördern. Zudem spreche ich Deutsch und Niederländisch. Durch verschiedene Umstände, worunter das eingeschränkte Denkvermögen fiel, sprach ich mit den Kindern auch Niederländisch. Vor Jahren war mir der Wert des Mehrsprachigseins und der Wortwahl als geistige Nahrung nicht so bewusst. In der Umgebung, dem System, in dem ich lebte, sah alles anders aus. Heute weiß ich, es ist besser, zum Glück. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt immer auf alles achte, aber ich merke, dass ich mich selber korrigieren bzw. reflektieren kann. Ich gestehe mir auch zu, in Zeiten von Brain Fog, Gehirnnebel, müde im Denken sein zu dürfen. Leider ist dies eine der Spätfolgen von Cavernom, also der Hirnerkrankung, und der langen Überbelastung. Es hat mir große Sorgen bereitet, dass mein Denkvermögen, die Konzentration, der Fokus und vor allem das Gedächtnis so große Einbußen haben. Es war mir sogar schon so weit, dass ich meine damalige ambulante Begleiterin zur Uni begleitet hatte, nur für einen Demenztest. Der Professor sagte ganz klar, dass ich keine Demenz habe, sondern nur eine Überlastung mit der Folge. Es war zwar positiv, jedoch nicht tröstend. Es ist halt auch nicht angenehm, wenn man nach Worten graben muss, ohne lange Denkpausen benötigt. Es sind keine klassischen Wortfindungsstörungen. Nichtsdestotrotz versuche ich sozusagen am Ball zu bleiben. Ich versuche mich auf meine Weise zu fördern und zu aktivieren. Ich achte auf die Nahrung, Vitamine und Mineralien. Ein guter Bekannter sagte mir des Öfteren in unseren Gesprächen, dass er die Schönheit im Ausdruck der Sprache liebt. Ich muss dazu sagen, dass dieser Bekannte die Sprache, die Stimme und den Ausdruck zu seinem Beruf gemacht hat. Die Schönheit der Sprache im Ausdruck wird auch als geistig-seelische Nahrung verstanden. Ansprechende Sprache wird nicht nur kommunikativ, sondern beeinflusst direkt das Denken, Fühlen und das psychische Wohlbefinden. Jetzt wird es nochmal interessant über energetische Einflüsse und Frequenzen. Über die Schumann-Frequenz erkannte und lernte ich, wie hochsensibel ich auf Energien reagiere. Auf der Höhe unseres Schlafzimmers im städtischen Gebiet stand ein Transformator. Immer wenn dieser anging, reagierte mein Nervensystem sofort. Auch der Induktionsherd verursachte beim Aufbau des Magnetfeldes in meinem Körper unmittelbare Spannungsreaktionen, Schwindel, Kopfschmerzen, Veränderungen des Herzrhythmus und mehr. Dies spielte sich natürlich nicht nur zu Hause ab. Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass ich aus meiner Erfahrung heraus ganz klar sagen kann, Frequenzen sind ebenfalls ein Teil geistiger Nahrung. Alles strahlt eine Frequenz aus, die unbemerkt mit dem Menschen als Ganzes interagiert. Lange Zeit war mir nicht bewusst, welche guten oder schlechten Frequenzen ich aufnehme, die meinen Geist, meine Seele beeinflussen. Wenn man sich damit beschäftigt oder und einem bewusst wird, was den Geist und die Seele sogar krank machen kann, erschrickt man. Denn diese Einflüsse sind fast überall. Bevor ich dieses Thema abschließe, möchte ich die bedeutendsten Frequenzen anführen. Für mich war es besonders wichtig zu wissen, dass 432 Hertz als die natürliche Frequenz des Universums gilt. Sie bildet den absoluten und krassen Gegensatz zum Standard-Kammerton von 440 Hertz, der für den Menschen nicht förderlich ist. Mittlerweile wird glücklicherweise immer mehr die Musik in 432 Hertz komponiert. Dann führt sie einige Frequenzen, Fokus und Wirkung auf. 174 Hertz zum Beispiel Schmerzlinderung und Sicherheit, Erdung und körperliche Entspannung, 285 Hertz Gewebeerneuerung und Quantenfelder, die energetische Struktur und Regeneration, 396 Hertz Befreiung von Schuld und Angst, das Loslassen von mentalem Ballast und so weiter. Synchronizitäten zweier Erzählungen. Heute am 11. Februar fällt mir etwas Besonderes auf. Die Synchronizitäten zwischen den Themen Hunger und Hauthunger vor 3 Jahren und um den März 2023 begann ich mit der ersten alternativmedizinischen Therapie in meinem Hauthunger, schreibe ich dazu Folgendes. Ich hatte große Schmerzen an der Narbe und am Schädelknochen und musste sehr viel weinen. Man fragte mich, ob ich erlaube, dass man die Narbe sieht und sie berührt. Ich gab unter Tränen ganz salopp mein Okay dazu, da ich nicht wusste, was das mit mir machen würde. Es ist fast unmöglich zu umschreiben, was ich in diesem Moment erfahren habe. Für vieles im Menschenleben gibt es keine Worte. Es war für mich im ersten Moment so paradox, dass mir das helfen konnte, was mir bis zu diesem Zeitpunkt immer Schmerzen bereitet hatte. Obwohl die äußerliche Narbe gesehen und berührt wurde, wurde ich als Seele gesehen und an die Hand genommen und nach Hause begleitet. Und hier fühle ich auf einer ganz anderen Ebene das Wort Hauthunger. Im Februar 2026 bin ich nun mit einer Akupunkturtherapie gestartet. Beim ersten Mal ging es unter anderem um die Funktion verschiedener Organe mithilfe der Akupunktur des Hauptmeridians, der durch das Stammhirn verläuft. Aufgrund von Vernarbungen am Hinterkopf ist dieser blockiert. Die Organe, um die es geht, sind unter anderem für die Verdauung zuständig. Nicht nur für die physische Verdauung, sondern auch für jene auf geistiger und seelischer Ebene. Womit wir wieder beim Thema Symptome die Körpersprache der Seele wären. Zudem ist gerade in dieser Zeit das Lebensthema Hunger auf allen Ebenen des Lebens bei vielen Menschen sehr präsent. Siehst du die Synchronizität? Vor 3 Jahren schrieb ich meine 3. Erzählung Hauthunger, in der ich die Wirkung der therapeutischen Behandlung beschrieb. Diese Therapie fand im gleichen Dorf wie jetzt mit der Akupunktur statt. Damals wie heute geht es um den Hunger, vielleicht sogar das innerliche Verhungern. Ohne die Verluste der letzten 21 Jahre, die vielen Neuanfänge, die tiefen dunklen Löcher und Glücksmomente, in denen ich mich befunden hatte, die weniger guten Verbindungen mit anderen Menschen und vieles mehr. Ohne diese Dualitäten hätte ich vielleicht jetzt nicht diese Erkenntnis und meine geistige Sicht. Es berührt und macht mich zwar etwas traurig, wobei ich auch sagen kann, dass mein Gottvertrauen zurückgekommen und stärker ist. Die jetzige Zeitqualität, so wie ich sie sehe. Ich erkenne im Kollektiv der Menschen und sehr sicher auch in mir selber, dass wir alle auf der Suche nach unseren Lichtfunken sind. Dieser Lichtfunken ist für mich der Fingerabdruck der Seele, in ihren eigenen Ton, ihre eigene Frequenz hat. Ihren eigenen Ton, ihre eigene Frequenz hat. Wird dieser Funken gefunden und erkennt man diesen an, man könnte sogar umarmen sagen, bin ich davon überzeugt, dass man durch das Nähren dieses Funkens irgendwann die Suche beendet, weil man gefunden wurde. Das Stillen des Hungers im Außen ist abgeschlossen und man spielt vielleicht erfüllt seine eigene Melodie, jeder sehen, fühlen und hören kann. PS. In der Gnosis ist der Lichtfunke ähnlich dem Gottesfunken. Er ist die Brücke zwischen dem Individuum und dem Absoluten. Der individuelle Funke und das Licht sind verbunden. Zum Abschluss möchte ich dich bitten, lege deine Hände auf dein Herz. Erst die linke verbindend und darauf die rechte beschützend und schließe die Augen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du den Weg nach Hause kennst. Und wenn nicht, dass du ihn dir in dein Leben wünschst. Die Antwort mit der Erkenntnis in der Stille kommt zu dir. Vielleicht folgt darauf ein heiliger Moment mit Tränen in Dankbarkeit, mit Güte und Hingabe, einer Umarmung und Heilung im Sein. Ein Schritt in die Zukunft ist dann vielleicht getan. Alles Liebe, Sonja. Ja, es sind fast 40 Minuten vergangen. Ich wollte das Experiment dieser Geschichte, ich setze jetzt das Laptop zurück, gerne mit Ihnen durchleben. Mich hat diese Geschichte gefangen, mich hat diese Geschichte berührt und ich möchte zum Abschluss dieser Geschichte, da fiel diese Karte raus, nochmal für uns drei Karten legen. Und nehmen wir einfach mal drei Karten. Und was sagt uns diese Karte? Diese Geschichte, 40 Minuten lang, und diese drei Karten sprechen Bände. Ich denke, Sonja hat sehr offen und ganz tief von sich berichtet, von einer Erfahrung, mehreren und vielen Erfahrungen in ihrem Leben. Und sie hat uns vor allen Dingen Impulse gegeben. Diese Geschichte gibt Impulse. Diese Impulse schauen zurück. Was ich auch am Beginn gesagt hatte, man sollte zurückschauen. Und die anderen Impulse bringen, diese Rückschau bringt uns ganz schnell in Verbindung mit etwas, was essentiell ist. Das sind wir selbst. Ja, und man kann das nicht herbeireden, herbeiwünschen, was hier geschehen ist. Diese Karte, das Gericht, ist die letzte Karte des Tarot. Die letzte noch handlungsinduzierte Karte. Danach kommt die Welt. Die Welt ist keine Handlung mehr. Die Welt ist die Vollendung der Handlungen. Und das Gericht sagt, du bist bis hierhin gekommen, Mensch. Und jetzt darfst du dich entscheiden. Möchtest du wieder zurückkehren in die Welt der Dualität, in die Welt der parallelen Möglichkeiten oder in die Welt der Vollkommenheit? Möchtest du aufsteigen? Jede Welt ist vollkommen, aber die Dualität und auch die Polarität bieten dir aktive Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn du wachsen möchtest, bleibt es dir nichts weiter übrig, als jeden Tag, in jedem Moment innerlich oder äußerlich eine Entscheidung zu treffen. Und diese Karte versinnbildlicht genau das. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Sonja für Ihre Geschichte. Und es ist ein sehr, sehr, sehr langes Video geworden. Und ich habe keine Ahnung, ob Sie noch dabei sind. Wenn Sie noch dabei sind, vielen herzlichen Dank dafür. Schenken Sie diesem Kanal weiter Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Helfen Sie, dass dieser Kanal anderen helfen kann, indem sie zum Beispiel ein paar Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben oder sowas. Ja, das ist wirklich tatsächlich sehr wichtig, damit wir unsere Arbeit nicht umsonst machen. Dankeschön. Dach.